Ja, ich möchte meine Predigt einmal gerne mit der folgenden Fragestellung beginnen. Was ist der Sinn des Lebens? Was wäre deine Antwort, wenn dir jemand diese Frage stellen würde? Und wenn du vielleicht nicht eine direkte Antwort auf diese Frage sofort hättest, wo würdest du nachschauen oder nachschlagen, um einer Person diese Frage zu stellen? Ich denke mal, diese Frage ist uns als solches nicht unbekannt, aber ich würde mal behaupten, die meisten Menschen werden trotzdem überrascht oder vielleicht auch überfordert, wenn man sie mit dieser Frage tatsächlich konfrontieren würde, weil sie eigentlich gar nicht eine direkte Antwort direkt auf diese Frage geben könnten. Und wir können es mal gerne testen in der nächsten Woche, unsere Kollegen, unsere Mitmenschen, Nachbarn, Freunde, einfach mal diese Frage zu stellen: Was ist denn der Sinn des Lebens? Nun, diese Frage ist aber die eigentlich alle entscheidende Frage unseres Lebens. Weil die Frage nach dem Sinn des Lebens auch etwas damit zu tun hat, woher wir kommen, warum wir überhaupt existieren und wohin wir auch eigentlich nach dem Tod oder nach unserem Ende des Lebens hingehen. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, müssen wir uns auch dann zwangsläufig um die Beantwortung kümmern, wie kann ich dann eigentlich meinen Zweck, zu dem ich bestimmt bin, ausleben. Nun, weil diese Frage so allumfassend ist und tatsächlich ja eigentlich unsere gesamte Existenz irgendwie beansprucht, leben viele Menschen heutzutage nach dem Siri-Prinzip. Ich habe mir mal spaßeshalber erlaubt, Siri diese Frage zu stellen. Wir alle haben ja ein Smartphone und wenn ihr schon den ganzen Tag mithört, dann müsst ihr ja eigentlich auch eine Antwort auf diese Frage haben. Und erstaunlicherweise kam dort eine folgende Antwort. Vielleicht geht es darum, weniger darüber nachzudenken, worum es im Leben geht, und anzufangen, es zu leben. Und ich dachte, das ist, glaube ich, die Haltung der meisten Menschen. Sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, überlassen wir der Wissenschaft, woher wir kommen. Der Frage nach dem Wozu, meinetwegen den Philosophen, und die Frage nach dem Wohin überlassen wir den Religionen. Ich selbst lebe einfach mein Leben und gestalte es nach meinen Bedürfnissen. Nun, auch schon im Predigerbuch geht Salomo genau auf diesen Gedanken ein. Salomo betrachtet das Leben und sagt, eigentlich, wenn man das Leben als solches betrachtet, ist es nichtig. Man kommt zur Welt, man lebt, man stirbt. Genieß doch einfach das Leben in den Tagen deiner Jugend. Und würde es allein bei dieser Aussage belassen, hätten wir auch biblisch gesehen die Erlaubnis, ja, unser Leben einfach zu leben. Doch er fügt einen ganz entscheidenden Satz dazu und sagt, doch bei all deinem Leben sollst du wissen, dass dir Gott über alles ein Urteil fällen wird. Und mit diesem Gott bringt er eine ganz entscheidende Komponente mit ins Spiel. Wenn es nämlich einen Schöpfer gibt, wenn es einen Gott gibt, der beurteilt, so gibt es auch seiner Perspektive nach ein richtig oder ein falsch. Er bestimmt die Maßstäbe, ob ein Leben nach einem Sinn oder Sinn erfüllt gelebt worden ist oder sinnlos und dem Sinn nicht entsprechend gelebt worden ist. Und hieraus gibt es zwei Schlüsse, die wir ziehen können. Wenn es einen Gott gibt, bestimmt er nach richtig und falsch. Wenn es aber keinen Gott gibt und der Zufall es ist, der uns entstehen lassen hat, dann ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens eigentlich überhaupt gar nicht zu stellen. Dann wäre eigentlich alles, was wir machen, könnte jeder sagen, ja, das ist mein Sinn. Und es gibt keine objektive Antwort auf die Frage, ob es einen Sinn im Leben gibt. Nun, ich bin froh, dass es erstens einen Schöpfer gibt und zweitens, dass er seinen Willen und unseren Sinn im Leben durch sein Wort uns einmal offenbart hat. Und eine Stelle, die das sehr treffend ausdrückt, finden wir schon bereits in den ersten Zeilen des Kolosserbriefes im Kapitel 1. Und ich möchte einmal gemeinsam mit uns die Verse aus Kolosser 1, 15 und 17 zusammen betrachten. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Dieser, und hier spricht er von Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auch was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, wenn du diese Verse betrachtest, wo geht es hier um den Sinn des Lebens? Der Begriff als solches kommt gar nicht vor. Und wenn wir eigentlich einmal genauer nachschauen, ist es eher eine Personenbeschreibung als wirklich die Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Lebens. Nun, in der Tat handelt es sich hier um eine Personenbeschreibung. Es ist niemand Geringeres als der Sohn Gottes selber, Jesus, der hier beschrieben wird und der hier in verschiedene Bezüge gestellt wird. Und so müssten wir eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht, was ist der Sinn des Lebens, stellen, sondern eigentlich die Frage stellen, wer ist denn der Sinn des Lebens? Und die Bibel gibt hier die Antwort, es ist Jesus Christus. Doch wie kommt die Bibel dazu, Christus diese Stellung zuzusprechen? Warum ausgerechnet Jesus der Sinn des Lebens? Paulus stellt es hier anhand drei Dinge deutlich, die ich einfach einmal zeigen möchte. Warum Christus die absolute Nummer eins ist und er auch Sinn und Zweck unseres ganzen Daseins da ist. Und er beginnt und sagt, Christus ist Gott. Er spricht davon, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Niemand Geringeres als Gott selbst ist Jesus Christus. Und er ist kein billiger Abklatsch oder irgendeine Kopie oder irgendeine Ableitung, eine zweite Version 2.0. Nein, die Bibel bezeugt es ganz klar. Christus selbst ist der Ausdruck des unsichtbaren Gottes. In Hebräer lesen wir diese Aussage, dieser, also Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und auch Johannes definiert das am Anfang seines Evangeliums, dass Christus das Wort ist und das Wort ist Gott. Und selbst die Jünger, die Jesus fragten, zeig uns den Vater, wir wollen eigentlich den richtigen Vater sehen, so sagt Jesus zu ihnen, schaut doch mich an, ich bin mit dem Vater deckungsgleich. Und Jesus sagt es wörtlich in Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Christus ist Gott. Und allein schon diese Tatsache wird ausreichen, um ihnen diese Ehrenstellung zuzusprechen, zu sagen, Gott ist der Sinn meines Lebens. Paulus fährt fort und stellt zweitens klar, dass Christus nicht nur Gott ist, sondern auch über aller Schöpfung steht. Mit diesem Begriff, der Erstgeborene über aller Schöpfung, drückt er es aus. Nun, wir haben es gerade gehört, einige der Kinder sind die Erstgeborenen in der Familie. Und der Begriff Erstgeborener hat gerade zur damaligen Zeit eine mehrfach oder eine doppelte Bedeutung gehabt. Einmal kann er wirklich wortwörtlich genommen werden für die Person, die als erstes in einer Familie geboren worden ist. Andererseits wird aber auch der Begriff dafür verwendet, um eine Person eine bestimmte Stellung zu vermitteln. Die Stellung, die ein Erstgeborener hat. Und wir lesen in der Bibel häufig davon, dass besonders dieses Erstgeburtsrecht oder diese Person, die als erstes geboren wurden, auch eine besondere Verheißung hatten, einen besonderen Segen, eine besondere Autorität innerhalb dieser Familie. Und genau diesen Begriff verwendet Paulus, um darzustellen, Christus ist derjenige, der über aller Schöpfung steht. Er hat die gesamte Autorität, ihm gehört diese Ehre. Er ist selbst nicht erschaffen worden, wie manche Kritiker das vielleicht hier sehen würden, sondern Paulus sagt hier in Vers 16, denn in ihm ist ja alles erschaffen worden. Er als Schöpfer steht über der Schöpfung. Christus selbst ist Schöpfer und hat die vorrangige Stellung über der gesamten Schöpfung. Und er stellt noch einen dritten Bezug her. Christus ist nicht nur Gott, Christus steht nicht nur über der Schöpfung, sondern Christus ist auch über der Zeit. Er existiert seit Ewigkeiten und er ist vor allem. Diese Präposition vor bezieht sich auf den Zeitbezug. Niemand war vor Christus, niemand wird nach Christus sein, sondern Christus lebt in Ewigkeit. Und wir hatten das gerade in der Offenbarungsreihe so häufig gehört, wie immer wieder dieses Zeugnis von Christus gegeben wird, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Christus ist von der Zeit unabhängig. Und wenn wir jetzt diese Sachen oder diese Perspektiven von Christus betrachtet haben, so sind wir der Frage nach dem Sinn aber noch immer nicht ganz nahe gekommen. Und um diesen wirkliche Frage zu beantworten, müssen wir einmal etwas tiefer hineinsteigen. Nun, ich denke mal, die meisten Menschen hätten mit Christus gar nicht so das Problem, wenn nur das auf ihn zutreffen würde. Und wir sehen, dass viele Menschen heutzutage auch in unserer Gesellschaft an Gott glauben. Für sie ist Christus kein Fremdwort, kommt an Weihnachten und Ostern mal über ihre Lippen, aber wird dann eigentlich häufig schnell verdrängt. Was Christus mit ihrem eigenen Leben aber eigentlich zu tun hat, das wissen sie nicht und leben es auch nicht aus. Und ich möchte auf drei weitere Präpositionen einmal in diesen Text eingehen, die das verdeutlichen sollen, was Christus eigentlich mit deinem Leben, mit meinem Leben zu tun hat und warum er der Sinn des Lebens ist. Und das sind die Begriffe in, durch und für. Und ich möchte dich einmal bitten, die folgenden Verse jetzt einmal in einer etwas anderen Leseart zu lesen. Setz mal bei allen Begriffen, wo wir gleich im Text allem oder alles lesen, mal deinen ganz persönlichen Namen ein. Ich habe mal einfach einen Namen aus unserer Gemeindeliste gewählt, den Namen Peter, und denke, damit habe ich direkt schon mehrere Leute direkt abgegriffen. Aber jeder darf einmal seinen eigenen Namen dort einsetzen und mal schauen, was dieser Text dann einmal für dich persönlich zum Ausdruck bringt. Denn in ihm ist Peter erschaffen worden. Und auch was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Peter ist durch ihn und Peter ist auch für ihn geschaffen. Und er ist vor Peter und Peter hat seinen Bestand in ihm. Nun, ich hoffe, dass es dir genauso gegangen ist wie mir, als ich mal vor circa einem Jahr genau den gleichen Hörauftrag bekommen habe, mal meinen Namen dort einzusetzen. Und ich habe mich gewundert, wie diese Stelle auf einmal so persönlich zu mir gesprochen hat. Diese Stelle beschreibt eigentlich meine gesamte Daseinsexistenz und Berechtigung. Viel zu häufig habe ich ganz oberflächlich einmal drüber gelesen, okay, alles ist erschaffen, ist gut, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, du und ich sind in Christus, du und ich sind durch Christus, du und ich sind für Christus geschaffen worden. Doch was bedeutet das also ganz konkret für deine und meine Existenz und die Frage nach dem Sinn des Lebens? In Christus erschaffen. Wenn Paulus davon spricht, dass wir in Christus erschaffen sind, dann bedeutet das, dass wir in seinem Herrschaftsbereich, in seinen Rahmen, in seine absolute Autorität und Kontrolle erschaffen worden sind. Das ganze Universum wird von Christus gehalten und es gibt nichts, was diesen Kontrollbereich von Christus in irgendeiner Art und Weise überschreiten kann. Und damit das wirklich ganz deutlich wird, zieht Paulus ja auch diesen Rahmen einmal durch. Und er sagt, weder etwas, was im Himmel noch auf der Erde existiert, weder im Bereich des Unsichtbaren noch im Bereich des Sichtbaren. Alles ist in Christus erschaffen worden. Und auch diese Begriffe, die er hier nennt mit den verschiedenen Autoritäten, und er sagt, dass selbst auch Fürstentümer, Gewalten, Herrschaften und egal, ob sie aus dem Bereich des Unsichtbaren oder aus dem Bereich des Sichtbaren sind, sie sind alle in Christus geschaffen worden. Nun, und ich denke, passender ist, sich dieser Tatsache bewusst zu werden, eigentlich kaum ein besserer Zeitpunkt da. Ja, wie Victor schon sagte, wir betrachten mit ja fast ohnmächtiger Haltung die Situation in einem Land, wo scheinbar ein Machthaber seine Macht ausüben kann. Menschen sterben aufgrund des Krieges und Menschen werden von einem Missbrauch der Macht in die Flucht getrieben. Und wir können es in Echtzeit durch die Medien miterleben, wie eine Person ihre Macht ausübt und zum Schaden so vieler beiträgt. Doch dabei dürfen gerade wir Christen, und das hat Victor ja bereits schon erwähnt, wissen, alles passiert im Machtbereich Christi. Auch der russische Präsident und auch die anderen Diktatoren dieser Welt und sonstige Kriegsherren werden diesen Rahmen niemals sprengen können. Und schon Pilatus vor 2000 Jahren hat sich angemaßt zu versuchen, diesen Rahmen zu sprengen. Er stand selbst dem Schöpfer des Universums gegenüber und trat ihm mit den Worten entgegen und sagte, weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und wir müssen uns das mal vorstellen, du stehst dem Schöpfer des Universums gegenüber und tätigst so eine Aussage. Und Jesus mit einem einzigen Satz korrigierte diese Haltung und sagte, du hättest gar keine Vollmacht, Johannes 19, Vers 11, wenn sie dir nicht von oben her gegeben würde. Und an dieser Tatsache hat sich auch nach 2000 Jahren nichts geändert. Niemand in dieser Welt kann die Autorität und den Machtbereich Christi in irgendeiner Art und Weise sprengen. Doch so tröstlich auch diese Aussage für uns ist, wir haben aber als Menschen eigentlich ein größeres Problem mit dieser Aussage. Denn seit dem Sündenfall existiert nicht nur das Reich Gottes, sondern auch innerhalb des Reiches Gottes unser eigenes Reich. Die Bibel spricht davon, dass wir als Sünder auf die Welt kommen und eigentlich von Tag 1 diesem Reich Gottes, dem Thron Christi, ja, Konkurrenz bieten wollen. Es ist unser eigenes Ich, das Christus vom Thron stürzen möchte, und alles drängt sich nur um uns. Der Fokus von Christus weg auf unser eigenes Leben. Unsere eigenen Begierden, unser Wille ist das, was eigentlich dominiert. Und die Bibel beschreibt es sehr nüchtern, was den sündigen Menschen als solches ausmacht. In Epheser 2, Vers 3 lesen wir: Unter ihnen, also unter den Herrschaften der Finsternis, führten auch wir alle einst unser Leben. Und dann diese Beschreibung: in den Begierden unseres Fleisches, in den Willen des Fleisches und den Gedanken unseres Fleisches. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und auch in Titus nochmal diese Beschreibung: wir gingen in die Irre, dienten vielen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit, Neid, verhasst und einander hassend. Und auf diese Begierden unserer eigenen oder auf die Erfüllung dieser eigenen Begierden zieht eigentlich unser ganzes Leben. Und wehe, einer kommt noch dazwischen, dann ist das eigentlich, was wir nur noch für den anderen haben, Hass und Abneigung. Das ist das traurige, aber doch sehr nüchterne Bild, was uns die Bibel zeigt, die wir dem Reich Gottes Konkurrenz bieten möchten. Aber das Schöne ist, dass durch das Evangelium diese Machtposition wieder geändert werden kann. Wir sind nicht in Christus Reich geboren worden und müssen nur gegen ihn kämpfen. Das Evangelium bietet uns einen Ausweg, und Paulus hat das genau in den Versen davor, in Vers 13, 14 beschrieben. Die, die wiedergeboren werden, die das Evangelium annehmen, sie werden versetzt aus dem Reich, aus ihrem eigenen Reich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, auch im sündigen Zustand befinden wir uns immer noch unter der Kontrolle Christi. Dieses Reich werden wir niemals durchbrechen können. Aber im sündigen Zustand des Menschen geht es immer nur um mich selbst. Durch die Annahme des Evangeliums findet dieser Machtwechsel statt. Und ich denke mal, im Blick auf unser eigenes Leben stellen wir fest, ja, im Alltag ist das aber nicht immer so einfach. Und es ist schnell gesagt und noch viel leichter gesungen, dass wir Christus diesen Thron geben, Christus als König anerkennen. Wir singen: Christus, für dein Reich, Jesus, dir gehört all mein Tun, dir gebührt die Ehre. Doch wenn ich meinen Alltag anschaue, sehe ich immer wieder, eigentlich ist noch immer mein altes Ich, das Christus diesen Platz streitig machen will. Und wir müssen Johannes zustimmen, dass der Prozess unserer Heiligung eigentlich darin aussehen sollte, dass wir sagen, er muss groß werden, er muss wachsen und mein eigenes Leben muss abnehmen. Ja, wir können alles tun, scheinbar unter dem Vorwand, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, und doch eigentlich egoistisch an uns denken. Wir sind in Christus geschaffen worden. Er ist derjenige, der auf dem Thron ist. Neben der Tatsache, dass wir in Christus geschaffen worden sind, zeigt uns auch der Text, dass wir durch Christus erschaffen worden sind. Und gerade für die Beantwortung der Sinnesfrage spielt diese Tatsache eine ganz entscheidende Rolle. Denn wenn wir, wie zu Anfang nochmal angesprochen haben, feststellen würden, wir sind nur durch einen Zufall erschaffen worden, so würde es gar keinen Sinn ergeben, dass wir existieren. So wäre ein Zufall, der uns erschaffen hat, wir würden sterben und wir würden in einem, ja, fast unendlichen Universum eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied gemacht zu haben. Doch Christus ist für uns der Schöpfer. Weil er uns gewollt hat, sind wir entstanden. Hast du dir mal den Gedanken gemacht, was das Wort Selbstwertgefühl eigentlich aussagt? Und wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, müssen wir feststellen, das Wort an sich ist eigentlich ziemlich unsinnig. Denn nichts als solches kann eigentlich selbst Wert haben. Ein Wert wird immer nur einer Sache zugesprochen, von einer anderen Person. Nehmen wir einen Kieselstein, der irgendwie draußen liegt. Dieser Stein hat als solches null Wert. Nehmt aber einen Goldklumpen, dieser Goldklumpen hat einen großen Wert, weil ihm einfach von unserer Wirtschaft, von unserem System ein gewisser Wert zugesprochen wird. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher darzustellen, möchte ich mal mit euch in die Welt der Kunstwelt eintauchen. Wenn ich beispielsweise ein Kunstwerk erschaffen würde, es jetzt malen würde und es auf dem Markt verkaufen würde, hätte dieses Kunstwerk maximal den Wert eines oder des Materials. Als unbedeutender Künstler würde ich null Unterschied machen und niemand würde sich für mein Kunstwerk begeistern, abgesehen davon, dass meine künstlerischen Begabungen sowieso nicht so groß sind und niemand ja, denke ich mal, darin überhaupt etwas Künstlerisches sehen könnte. Aber wenn jemand, ein Aktionshaus oder ein anderer Künstler, diesem Bild einen Wert zusprechen würde, würde sich auf einmal alles ändern. Und ich habe euch mal ein Werk mitgebracht, das wie hier dargestellt für die meisten von uns wahrscheinlich einfach nur eine zufällige Ansammlung von Farben auf einer Leinwand sind. Es ist nichts Besonderes, würden die meisten Laien jetzt wahrscheinlich sehen. Und ich denke mal, dass ein halbwegs begabter Künstler dieses Bild auch ohne Probleme nachmalen könnte. Oder zumindest ein sehr ähnliches Werk erschaffen würde, ohne dass da jetzt so große Unterschiede zu sehen werden. Nun, das Große und Entscheidende ist der Unterschied, der den beiden Bildern vom Wert zugesprochen werden will. Dieses Bild ist für 41 Millionen Euro versteigert worden. Und es wurde ihm diesen Wert zugesprochen, weil es die Signatur eines bekannten Künstlers Gerhard Richter trug. Das ist der Unterschied zwischen einem Wertzuspruch. Das Bild an sich hätte genauso wie eine andere Kopie den Wert vielleicht vom Material und den Farben. Aber erst durch den Zuspruch eines Wertes hat dieses Bild diese Rekordsumme bekommen. Und wenn wir betrachten, dass wir durch Christus erschaffen worden sind, dann müssen wir feststellen, wären wir nur ein Produkt des Zufalls, so hätten wir keinen Wert. Der Mensch bekommt erst seinen Wert, indem er durch Christus erschaffen worden ist. Christus spricht dir den Wert zu. Und es ist nicht ein Selbstwertgefühl, sondern eigentlich eine von Gott verliehene Würde. Und es ist auch schon gar nicht ein Gefühl, dass ich mich irgendwie jeden Tag fragen muss, fühle ich mich wertvoll oder nicht? Nein, durch die Tatsache, dass wir durch Christus erschaffen worden sind, haben wir überhaupt einen Wert, haben wir überhaupt eine Ausrichtung und auch überhaupt eine Daseinsexistenz. Und eines macht Paulus auch klar, Christus ist nicht nur, der die Welt einmal durch sein Wort erschaffen hat, sondern Christus ist es auch, der unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben erhält. In Vers 17 geht er darauf ein und sagt, Christus ist der, in dem alles auch seinen Bestand hat. Gegenwart, Präsens. Und auch in Hebräer lesen wir diese Aussage in Hebräer 1, Vers 3. Alle Dinge bestehen durch das Wort seiner Kraft oder er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wisst ihr, als Gott Noah damals diese Aussage getätigt hat und diese Verheißung, von jetzt an sollen Saat und Ernte, Frost und Winter, Tag und Nacht nicht mehr vergehen, so konnte diese Verheißung nur dadurch erhalten werden, dass Christus immer und noch immer aktiv in das Leben eingreift. Er erhält auch alles durch sein Wort. Und die Philosophen des 18. Jahrhunderts hatten mit dieser Vorstellung Gottes ein gewisses Problem gehabt. Sie anerkannten Gott irgendwie als den Schöpfergott und sie erkannten ihn, ja, wir sind irgendwie durch ihn erschaffen worden. Aber es entstand das Bild Gottes als der Gott als Uhrmacher. Und unter dieser Vorstellung verbirgt sich Folgendes. Gott, einmal die Welt erschaffen, hat wie ein Uhrmacher die Uhr einmal aufgezogen und überlässt sie nun seinen Lauf. Er kann und greift gar nicht ein. Alles, was passiert, ist ab dahin ein Produkt des Zufalls. Wunder existieren nicht und auch das Böse dieser Welt kann somit erklärt werden. Es passiert einfach, ohne dass Gott eine Kontrolle darüber hat. Nun, ich glaube, manchmal haben wir von Gott tatsächlich auch ein ähnliches Gottesbild, dass wir sagen, unseren Alltag gestalten wir nach unseren eigenen Vorstellungen. Ja, wir zweifeln nicht an, dass es Christus ist, der uns einmal erschaffen hat, aber dass tatsächlich er und unsere gesamte Existenz durch seine Gnade abläuft, ich glaube, das vergessen wir manchmal. Mal Hand aufs Herz, bei dem letzten Erfolg, bei deiner letzten Lohnerhöhung, bei dem Fertigstellen deines Hauses oder bei sonstigen Erfolgen der Bestehung deiner Prüfung, hast du daran gedacht, dass das eigentlich nur Produkt von Gottes Gnade ist, weil Christus dich erhalten hat, weil Christus dich erhält, weil durch sein Wort du existierst, ist das Ganze zustande gekommen? Und ich glaube, auch bei den negativen Sachen denken wir häufig, dass es ein Produkt oder ein Zusammenspiel von ungünstigen Umständen. Es war halt Schicksal. Und selbst wenn wir es Gott zusprechen würden, dann immer mit dem Vorwurf, warum hast du das passieren lassen? Und wir dürfen aber in dieser Tatsache sehen, alles hat seinen Bestand durch Christus. Alles dient dazu, dass er im Leben alles erhält. durch Christus und nur durch ihn können wir unser Leben gestalten. Und an diese biblische Tatsache dürfen wir uns klammern. Egal, ob das Gute oder auch das Schlechte in unserem Leben passiert, wir sind erschaffen durch ihn und er hat alles in seiner Kontrolle. Und mit dieser Tatsache, dass wir in ihm und durch ihn erschaffen worden sind, kommt Paulus an dieser Stelle auch zur letzten und eigentlich allentscheidenden Präposition. Wir sind nicht nur durch ihn, wir sind nicht nur in ihm erschaffen worden, sondern eigentliches Ziel ist Jesus Christus selber. Die wahre Bestimmung unseres Lebens liegt im Schöpfer selber. Und selbst Adam und Eva, als sie als sündlose Menschen erschaffen worden sind, wurden nicht irgendwie autonom erschaffen, um sich an dem Paradies zu erfreuen, ihre eigenen Bedürfnisse irgendwie zu stillen und einfach drauf loszuleben, so wie wir es am Anfang gehört haben, ja viele Menschen einfach tun. Nein, von Anfang an war es Gottes Ziel, mit ihnen eine innige Gemeinschaft zu haben. Und das Paradies diente dazu, dass sie Christus, dass sie den Schöpfer, seine Herrlichkeit, seinen Ausdruck sehen konnten und ihn anbeten sollten. Ja, wir sind erschaffen worden, um unsere Bedeutung und unsere Identität, unser Lebenssinn in der Existenz und dem Charakter Gottes zu sehen. Und selbst der Sündenfall hat an dieser Ausrichtung nichts geändert. Aber der Sündenfall hat leider zu einer tragischen Ausgangssituation geführt, in die wir Menschen mit der Geburt starten. Römer 3 beschreibt es sehr nüchtern und sehr treffend in den Versen 10 bis 11. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Eigentlich unsere gesamte Existenzgrundlage für den Schöpfer zu leben, ist verkehrt. Seit Tag 1 beginnt der Mensch eigentlich einen Weg in die falsche Richtung. Diese falsche Richtung ist seine Selbstanbetung. Sich selbst in den Mittelpunkt stellen und sich selbst anzubeten. Aber der Mensch war und ist zur Anbetung geschaffen worden. Und das ist eigentlich auch unser Problem. Wenn wir nämlich nicht Gott anbeten, beten wir immer irgendwas anderes an. Entweder uns oder irgendeinen Ersatzgott. Der Mensch kann gar nicht ohne Anbetung leben, weil das Teil seiner Identität ist. Und die Tragweite dieser falschen Anbetung stellt sich gerade dadurch, dass wir sehen, dass dieses Problem nur dadurch gelöst werden könnte, dass der Schöpfer höchstpersönlich, Jesus, auf diese Erde gekommen ist. Der Schöpfer selbst ließ sich ans Kreuz nageln, hat sein Blut für deine und für meine Schuld vergossen und gibt dir durch dieses stellvertretende Werk am Kreuz die Möglichkeit, dein Leben eigentlich wieder sinnhaftig zu leben. Und erst durch das Evangelium wird der Mensch, durch die Annahme dieses Evangeliums, wird der Mensch überhaupt erstmalig in die Lage gebracht, seine eigentliche Sinn- und Zweckbestimmung auszuleben, nämlich für Christus geschaffen zu sein und ihn zu verherrlichen. Paulus drückt es in Korinther folgendermaßen aus, 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Christus, er ist gestorben und durch die Annahme dieses Evangeliums sind wir erstmalig in der Lage, überhaupt ein Leben für Gott zu leben. Und das Evangelium ist nicht das eigentliche Ziel unseres Lebens. Durch das Evangelium bekommen wir die Möglichkeit, unserem eigentlichen Ziel überhaupt nachzukommen. Wäre nur das Evangelium Ziel unseres Lebens, dann hätten eigentlich Adam und Eva als sündlose Menschen gar keinen Sinn im Leben gehabt. Sie hätten gar nicht errettet werden müssen in ihrem sündlosen Zustand. Doch nach dem Sündenfall war das Evangelium das eigentliche Mittel zum Zweck. Nur durch das Evangelium, durch die Annahme und durch die Wiedergeburt sind wir überhaupt in die Lage versetzt worden, nun diesen Blick wieder auf Christus zu richten. Wir sind für Christus erschaffen worden. Und es geht in unserem Leben darum, diesen Schöpfergott, diesen Rettergott von ganzem Herzen anzuerkennen, ihn zu lieben und ihn zu preisen. Und das Evangelium bietet uns eigentlich in dieser Anbetungsperspektive eine Ergänzung, die Adam und Eva so noch gar nicht kennengelernt haben. Sie konnten in der Schöpfung Gottes Größe, seine Majestät, seine Kreativität, Allwissenheit und Stärke und Heiligkeit betrachten. Doch diesen Gott, den wir heute zurückblickend in Christus sehen können, seine Gnade, seine Milde, seine Barmherzigkeit, seine unendliche Liebe, seine Vergebung der Sünden, diese Perspektive haben wir jetzt. Diese Eigenschaften hatte Christus immer, auch vor dem Sündenfall, nur sie wurden gerade durch das Evangelium, durch das Sterben am Kreuz nochmal für uns so sichtbar geworden. Ja, wir als errettete Menschen dürfen Christus als den sehen, der für uns persönlich gestorben ist. Und die Anbetung dieser Person soll Ausdruck unseres gesamten Lebens sein. Und zwar wirklich des gesamten Lebens. Korinther drückt es so schön aus, egal ob ihr esst oder trinkt, also eigentlich die banalsten Dinge unseres Lebens, wird ausgesagt, egal ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ein Leben, das Christus verherrlicht. Es geht nicht um unsere Bedürfniserfüllung und es geht nicht um unser kleines Leben. Wir sind für etwas viel Größeres erschaffen worden, nämlich für die Herrlichkeit des allmächtigen Schöpfers. Und durch die Wiedergeburt erhält der sündige Mensch überhaupt diese Möglichkeit, wirklich zu seiner Ehre zu leben. Und ich empfehle einfach einmal, den Epheserbrief, zumindest die ersten Kapitel einmal zu lesen. Dort zieht Paulus immer wieder das Resümee, alles, was passiert, soll zum Lob seiner Herrlichkeit gehen. Und die Verherrlichung dieses Schöpfers, sie wird einmal im Himmel ihren Höhepunkt finden. Dort lesen wir in Offenbarung 5, dass aus allen Sprachen, Völkern und Nationen die Menschen vor Gottes Thron kommen werden und ihm diese Ehre geben, die ihm gebührt. Doch auch jetzt soll auch unser Leben schon ein Ausdruck dieser Anbetung sein. Und Anbetung ist nicht nur ein Gesangsteil in einem Gottesdienst. Anbetung ist nicht nur etwas, was wir auf ein bestimmtes Gebäude, nämlich die Kirche, reduzieren. Nein, die Bibel macht deutlich, unser ganzes Leben soll Ausdruck der Anbetung Christi sein. Ja, wie bereits gesagt, wir sind schnell dabei, etwas zu sagen und schnell dabei, vielleicht etwas zu singen. Aber unser Leben ist häufig nicht immer Ausdruck unserer Worte. Wir singen schnell, alles will ich weinen. Und in unserem Alltag, zumindest stelle ich das bei mir fest, dass ich mir wirklich die Frage stelle, wirklich alles weinen? Mein ganzes Geld, mein Urlaub, meine Zeit, mein Auto, Haus, meine ganze Existenz, will ich sie wirklich Jesus komplett weinen zu seiner Verherrlichung? Und ich denke, in Demut könnten wir dort den Worten eines Predigers zustimmen, den ich mal folgende Worte ausgesprochen hören habe. Er sagte, Herr, bringe mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Herr, bringe mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Und ich denke mal, das ist etwas, was wir wirklich in Anbetung vor Gott tun können. Unser ganzes Leben für ihn zu leben. Und ich möchte als zusammenfassend einmal ein Zitat zu dieser Predigt lesen, die eines unserer Bibelschullehrer am EBTC folgendermaßen formuliert hat. Für das wahre Reich Gottes mit Christus und in der Mitte zu leben bedeutet, in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens nicht mehr meine Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit dessen zu suchen, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Wenn Christus das Ziel meines Lebens wird, dann wollen wir, dass er bekannt wird, er geehrt und er angebetet wird und ihm Gehorsam geleistet wird. Auch wenn es Dinge gibt, die wir immer noch anstreben oder leisten wollen, dann wird es einen festen Kompass in unserem Leben geben. Es ist die Ehre und die Herrlichkeit dessen, für den wir leben. Für Christus als unser Ziel zu leben bedeutet, etwas Größeres und etwas Wunderbares, etwas Schöneres gefunden zu haben als unsere eigene Verherrlichung. Und dieses Ziel wird unserem Leben Richtung und Freude geben. Der Sinn des Lebens, er ist Jesus Christus. Wir sind in ihm erschaffen worden, wir sind für ihn erschaffen worden und wir sind auch durch ihn erschaffen worden. Und ich möchte es einfach abschließen mit den Worten, die Judas in seinem Brief im Vers 28 schreibt. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.